Hochkonjunktur mit Titeln wie Die Glücksformel, Glück ist kein Zufall, werde glücklich oder ein neuer Bestseller, der heißt schlicht und einfach Glück. All diese Bücher versprechen, Glück ist machbar, Glück ist lernbar, Glück ist erzwingbar durch positive Gedanken, durch ständiges Lächeln, durch unser Verhalten und unsere Einstellung zu anderen Menschen und den Dingen. Und die Quintessenz ist, letztlich ist das Glück deine Entscheidung. Du bist deines Glückes Schmieds. Nun ist es überhaupt nichts Neues und ich finde es auch erstmal gar nicht verwerflich, dass Menschen nach Lebensratgebern suchen und dass es andere Menschen gibt, die solche schreiben und damit vielleicht auch den ein oder anderen guten Tipp geben, Gebrauchsanweisungen für ein gelingendes Leben. Was mich aber wundert, ist, dass der Weg zum Glück in jedem Buch anders aussieht. Manche versprechen viel Glück durch viel Geld. Und andere sagen, ja, Geld ist gerade kein Glücksbringer. Wenn du ganz wenig Geld hast, dann bist du eigentlich glücklicher. Manche sagen, du musst einfach viel arbeiten, sinnvoll arbeiten, dann wirst du glücklich. Andere Bücher sagen, nein, faulenzen ist gut. Willst du glücklich werden? Faulenze. Manche sagen, man muss sich Ziele setzen. Andere sagen, nur keine Ziele setzen. Wenn du unglücklich werden willst, setze dir Ziele. Der Schlüssel zum Glück ist eben, keine Ziele zu haben, sondern einfach so drauf loszuleben. Und jetzt wissen wir, was der Jay für ein Buch gelesen hat. Und jetzt begegnet uns das Glück, also auch noch in der Jahreslosung mit dem Vers, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich habe schon in der Einleitung gesagt, ist eigentlich ein erstaunlicher Satz. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ganz kurzes Schlaglicht, was ist euer Glück? Wenn eine Glücksfee kommt und du dir was wünschen könntest, was würdet ihr euch wünschen?
Gesundheit.
Okay, was noch?
Frieden.
Liebe.
Liebe,
Familie. Liebe Familie vielleicht sogar.
Ruhe.
Ruhe. Ja, mit 4 Kindern. Wir sind hier in einem Gottesdienst und trotzdem sagt keiner, Gott nahe zu sein. Das wäre das allumfassende Glück. Ich übrigens auch nicht wahrscheinlich, wenn ich so gefragt worden wäre. Was aber interessant ist, damit setzt ja diese Glücksformel auf etwas ganz anderes, als alle Ratgeber es tun. Eben nicht, du bist deines Glückes Schmieds, nicht, wenn du gesund bist, bist du glücklich, nicht, wenn du reich bist du glücklich, nicht, wenn du arm bist du glücklich, sondern in der Nähe, in der Orientierung, in der Beziehung zu Gott erfährst du das Glück. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Klingt ein bisschen wie eine Zeile aus einem schlechten Schlagersong oder wenn man so einen Glückskicks aufknackt und dann so ein Zettelchen rausholt. Gott nahe zu sein ist mein Glück. So kann man erst mal denken, aber der Psalm, aus dem dieser Vers ist, ist alles andere als so einfach dahergeplappert oder ein Kalenderblättchen in der Bibel, sondern dieser Psalm hat es in sich. Es ist der 73. Psalm und dieser Psalm hat Abgründe unglaubliche. Müsst ihr mal daheim lesen. Der hat so viele Abgründe, dass die evangelische Kirche sich nicht getraut hat, diesen Psalm komplett in dem roten Gesangbüchlein aufzudrucken, sondern die haben das schön geglättet und haben nur die letzten Verse, wo es um Gottes Nähe und Gottes Glück geht. Wenn man aber mal liest, was davor in diesem Psalm der Beter bittet, wie der Beter klagt, unglaublich, unglaublich. Dann merkt man, dass dieser Satz, Gott nahe zu sein, ist mein Glück, nicht irgendeine Kalenderweisheit oder Glückskeksweisheit ist. Der Psalm 73 ist nämlich aus einer inneren Auseinandersetzung, aus einer Krise oder religiös gesprochen aus einer Anfechtung her entstanden. Der Beter klagt an, warum es in der Welt oft so ungerecht zugeht. Und er klagt nicht nur das Ungerechte an, sondern er sagt, warum geht es denen, die lästern, die betrügen, die bescheißen, die egoistisch sind, so viel besser als uns Frommen? Ich bin fromm, ich glaube an Gott, ich habe mein Leben unter Gottes Segen gestellt und mir geht's nicht gut. Und andere Menschen, die das nicht tun, denen geht es viel, viel besser. Und Verse um Verse klagt er das an und er versteht es nicht. Er sagt, wie kann das sein? Den Frommen geht es oft schlecht und denen, die von Gott nichts halten, die ihn sogar lästern, stehen auf der Sonnenseite des Lebens. Wie kann es sein, dass Betrug und Gewalt mit Reichtum belohnt werden und reine Herzen sich abschuften und dennoch leiden? Und das zermürbte den Beter. Das zermürbte ihn, dieses Bemerken, seine ganze Frömmigkeit nutzt ihm nichts. Und er wurde bitter. Und die Kombination fromm und bitter ist eine der schlimmsten Kombinationen, die es gibt. Und bis heute tragen Neid und Bitterkeit nicht zu einer klaren Erkenntnis bei. Aber der Beter bekommt doch eine Erkenntnis im Laufe dieses Gebetes, nämlich eine ganz schlichte, aber die für ihn doch überraschend ist, nämlich Gottes Nähe bewahrt nicht vor Unglück. Gottes Nähe bewahrt nicht vor Unglück. Diese Rechnung geht nicht auf. Ich werde fromm und ich werde gesegnet durch und durch. Das wissen wir alle. Es gibt so fromme Leute, die so viel Leid erleben und es gibt solche Halunken in dieser Welt, denen es gut geht, die gesund sind, die reich sind und sogar eine glückliche Familie haben. Schwarz und weiß, so schön das vielleicht wäre, so unrealistisch, so falsch ist es. Und diese Erkenntnis, deshalb betone ich die, ist wichtig, damit man sich eben keine falschen Hoffnungen macht oder noch schlimmer sich Vorwürfe macht, so nach dem Motto, mir geht es schlecht, weil ich nicht fromm genug bin, weil in meinem Leben so viel Sünde ist oder irgendwelche Rechnungen, weil dann ist man ganz schnell wieder bei dieser Rechnung, du bist deines Glückes Schmiedes. Das Leben ist nicht so. Es gibt Menschen, die scheitern und man fragt sich, warum. Und es gibt andere, und der Psalm 73 beschreibt das, die feisten mit ihren fetten Bäuchen, so hat er es geschrieben, und lästern der Welt. Ja, das gibt es. Aber das Spannende am Psalm 73 ist, trotz aller Schicksalsschläge und trotz allem Unglücks bleibt der Beter nicht dabei stehen, sondern er sucht weiter nach Gott. Er entfernt sich nicht, sondern er vertraut darauf, Gott muss trotzdem nahe sein. Trotzdem muss er mir nahe sein. Und dann erlebt er einen Wendepunkt. Nicht, weil er plötzlich verstanden hat, wie das funktioniert mit Gott und dem Leben und dem Reichtum. Er konnte sich nach wie vor keinen Reim darauf machen. Aber eine andere schöne Erkenntnis geht ihm auf. Und die gipfelt im Schluss vom Psalm 73. Ich lese ihn euch mal vor. Dort betet er, spricht er. Du Gott hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Und wenn ich Leib und Leben verliere, du Gott hältst mich. Du bleibst mir für immer. Ich setze mein Vertrauen dennoch auf dich, meinen Herrn. Und dann die Jahreslosung 2014. Dir nahe zu sein, ist mein Glück. Dennoch, dieses Dennoch ist das entscheidende Wort. Trotz allen Widrigkeiten, trotz allem Schmerz, trotz aller Trauer, trotz allem Leid, bleibe ich bei dir. Dennoch halte ich mich an dir fest. Und dieses Dennoch ist letztlich mächtiger als die Frage, warum? Warum Leid? Warum Unglück? Warum Krankheit? Auch in den Abgründen ist Gott nahe, hält Gott dich. Und dann, das ist die zweite Erkenntnis, in der Tat, Gott nahe zu sein, ist mein Glück, ist dein Glück. Das stimmt. Das stimmt. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Gottes Nähe erfreut in jeder Situation, in den Zeiten, wo es uns gut geht, aber auch in den Zeiten, wo es schwer ist. Gottes Nähe hilft immer. Woher weiß ich das? Ich habe es selbst erlebt. Ich habe das selbst erlebt, dass Gottes Nähe trägt, Kraft gibt und das Glück ist in allem Unglück. Ein Satz vorneweg, meine Frau Katrin und ich, wir sind glückliche Eltern, zwei toller Kinder. Der Weg dorthin war aber sehr lang und sehr schwer und sehr steinig. Wir beide versuchten nämlich sehr lange Kinder zu kriegen, ohne Erfolg. Wir versuchten es, ohne Erfolg, immer wieder und irgendwann gingen wir zu Ärzten. Und Ärzte sagen, es liegt meistens am Mann, lass dich bitte untersuchen. Und ich war dann im Kinderwunschzentrum in Wiesbaden und ich weiß von manchen von euch, die waren dort auch. Und liebe Männer, wenn ihr mal wirklich was Erniedrigendes erleben wollt, dann geht dorthin. Denn jeder weiß, warum ihr dort seid. Die hübschen Krankenschwestern schauen dich an und du gehst mit einem Reagenzglas und mit einem Magazin, das keine Nachrichten beinhaltet und auch nicht Spiegel oder Stern heißt, in einen anonymen Raum. Und nach getaner Arbeit gehst du zurück und dann heißt es warten. Und im Warten kommt in dir der Gedanke hoch, vielleicht bist du der absolute Versager. Katrin und ich waren dann irgendwann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, es ist so, wir werden keine Kinder kriegen. Und wir haben uns um Adoptivkinder bemüht. Dann geht man zu Stellen und erklärt das und dann muss man alles offenlegen. Mehr als das Finanzamt und die NSA jemals weiß, muss man dort sagen. Und dann entscheiden andere, ob das überhaupt möglich ist und. Es war eine schwere Phase für mich. Die Frauen unter euch können sich vorstellen, dass es für eine Frau noch viel schwerer war. Und wer sowas schon erlebt hat, und das haben einige hier in der Gemeinde erlebt oder stecken vielleicht mittendrin, ihr wisst, dann gibt es nicht mehr schwarz oder weiß, sondern dann ist das Leben tiefschwarz. Dann lebt man seinen Alltag roboterartig, weil das andere alles überschattet. Plötzlich war meine Frau wieder erwarten schwanger. Welch große Freude, es klappt also doch. Und wir haben damals in Costa Rica gelebt, dann gab es in der Schwangerschaft Komplikationen. Und meine Frau flog von Costa Rica nach Deutschland ins Krankenhaus, Fehlgeburt. Da war es nicht mehr nur schwarz, sondern da war es noch schwärzer als schwarz. Da konnte man nicht mal mehr den Alltag leben. Und Katrin und ich hatten natürlich allen Grund, traurig zu sein, und wir waren es auch. Warum dieses Leid? Warum wir? Warum dieser Schmerz? Warum wir, die wir unser Leben unter Gottes Segen gestellt haben? Warum passiert das uns? Und das Warum hat Gott bis heute nicht beantwortet. Aber wenn ich ihm mal im Himmel gegenüberstehe, dann muss er sich diese Frage nach dem Warum von mir wieder anhören. Und dann möchte ich auch eine Antwort haben. Mal sehen, wie sie dann ist. Das Warum wurde nicht beantwortet, aber das Dennoch, von dem auch dieser Psalm spricht, war weitaus stärker und spürbar. Und es ist paradox. Aber in der Phase meines Lebens, wo es am dunkelsten war, wo es mir am schwersten ging, wo ich am traurigsten war, war Gott mir so nah wie nie zuvor und nie mehr danach. Und ich habe erlebt, Gottes Nähe war mein Glück. In allem Unglück, Gottes Nähe war mein Glück. Ich spürte, Jesus ist bei uns. Und ich spürte das nie mehr davor und nie mehr danach so intensiv wie damals in der traurigsten und schwersten Zeit unseres Lebens. Und Jesus war so nah, er hat uns so fest umarmt, er hat mitgetragen und wir hatten so das Gespür und das Gefühl, er sagt, schaut nach vorne. Ich trage euch durch, wir schaffen das, gib die Hoffnung nicht auf. Du und ich, wir schaffen das. Jesus hatte schwer damals zu tragen, aber er trug uns. Und warum ich das erzähle? Weil damals wurde aus ganz viel Theorie ganz viel Praxis. Und ich habe oft den Eindruck, wir filtern und wir hören immer mehr und füllen unseren Kopf mit noch mehr Wissen und noch mehr Details. Aber die Erfahrung ist das, was trägt. Keiner von euch kann aufstehen und sagen, das ist nicht wahr, was du da erlebt hast. Es ist wahr, weil ich es erlebt habe damals. Und das ist auch der Grund, warum ich so leidenschaftlich für Jesus werbe. Weil ich es erlebt habe, wie dieser Mann, der den Tod überwunden hat, mir Kraft gegeben hat. Nicht theoretisch, nicht durch Selbstsuggestion, sondern ganz real, wie er meine Frau und mich getragen hat. Und ich habe es an Freunden erlebt, die ihr Leben auf die Reihe gekriegt haben, nach zig Versuchen, als sie endlich Jesus in ihr Herz gelassen haben. Und ich kenne Geschichten, Dutzende hier aus der Gemeinde, wo Leute in Sackgassen waren, im steinigen Gebiet und dann mit Jesus ein Wandel passiert ist. In Gottes Nähe, deshalb bin ich großer Fan von dieser Losung, in Gottes Nähe erleben wir Glück. Glück auch bei manchem Unglück. An Silvester wünscht man sich was, Und mein Wunsch ist für dich, dass du, vielleicht ist es tatsächlich dran für dich, mal aus Theorie mal Praxis werden lässt. Ich kenne Menschen, die gehen hier seit 10 Jahren ein und aus. Die wissen mehr als ich. Aber kommt es darauf an? Es muss wirklich mal vom Kopf ins Herz rutschen. Es muss wirklich mal erlebbar sein. Und Gott verspricht das. Ich bin dir nahe und wenn du dich für mich öffnest, dann wirst du das Glück bekommen. Und das ist mein Wunsch, dass du vielleicht nachher um 0 Uhr wirklich sagst, ich will nicht mit dem Rauchen aufhören. Das ist auch okay, ist auch wichtig vielleicht. Ich will mehr Sport machen. Aber Gott, ich möchte dir nahe sein. Ich möchte mich nochmal ganz neu dir öffnen. Und ich muss jetzt keine Abhandlung machen, wie das geht. Das wisst ihr auch. Gebet, Bibel lesen, Gottesdienstbesuch, auf den Heiligen Geist hören, sensibel sein und dann auch das tun, was er von uns fordert. Ich glaube, in der Theorie sind wir echt super, aber auf die Praxis kommt es an. Erst wenn du es selbst erlebt hast, dann weißt du, dass er dich tragen kann. Und wie wäre es, wenn dein Jahr 2014 ein Jahr voller Gottesnähe und damit voller Glück wird? Wenn du wirklich mal aus der Zuschauerrolle rauskommst, aufs Spielfeld gehst und sagst, ich möchte es wissen. Ich möchte es wissen, ob das tatsächlich wahr ist und erlebbar ist. Ich möchte jetzt eine ganz kurze Stille machen. Vielleicht können wir auch das Licht dazu dimmen ein bisschen. Und in dieser Stille, weil nachher seid ihr am Feiern, am Böllern, manche sind dann schon betrunken. Nutzt jetzt die Stille. Nutzt jetzt die Stille und äußert vielleicht wirklich, wenn es für euch dran ist, diesen Neujahrswunsch. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch wieder ganz neu. Vielleicht auch nach 10 Jahren. Zum ersten Mal ganz bewusst. Dieses Gott, ich möchte dir tatsächlich nahe kommen. Ich möchte dir Raum in meinem Leben geben. Ich möchte mich mit dir verbinden, damit ich durch dich das Glück erfahre. Nutz wirklich diese Stille im Gebet, lass die Chance nicht ungenutzt vergehen. Gott ist nah, darauf vertrauen wir. Gott ist hier mit seinem Heiligen Geist. Und bitte wirklich mal, Gott, ich möchte dir nah sein, damit ich dein Glück erfahre. Am Ausgang könnt ihr euch alle so ein Lesezeichen mitnehmen. Da ist nochmal dieser Vers, Gott nahe zu sein, ist mein Glück drauf. Und dieses Kärtchen, es soll dich echt an diese Zusage Gottes erinnern. Und wenn du heute dieses Versprechen gegeben hast, wirklich erinnern, dass es nicht nach 5, 6 Tagen am 6., 7. Januar dann wieder nach hinten tritt und der Alltag überschwappt, sondern dass man sich wirklich nochmal darauf besinnt. Denn ich bin überzeugt, ein Jahr voller Gottesnähe kann nur ein segenreiches Jahr werden. Und dann erlebst du das, was wir jetzt gleich singen, diese bekannten Worte von Dietrich Bonhoeffer, dass du dann mit Gott an deiner Seite von guten Mächten wunderbar geborgen bist. Dass du getrost erwarten kannst, was kommen mag, denn Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.